Was war das spektakulärste Ereignis in deinem Leben? Das beeindruckendste Erlebnis? Ich denke, wir alle haben solche Erlebnisse, an die wir uns erinnern können, die uns nicht mehr loslassen. Ich denke zum Beispiel im letzten Jahr, wo ich auf einem Gipfel gestanden bin, auf so einem 3000er und ringsherum die Berge unter uns, die Wolken. Oder wie ich in so einem kleinen Nussschalenflugzeug über den Grand Canyon geflogen bin. Das war auch so ein beeindruckendes Erlebnis. Wahrscheinlich für die, die verheiratet sind, war die Hochzeit so ein Ereignis. Ich denke für den Alex, als er das erste Mal aus dem Flugzeug rausgesprungen ist, war wahrscheinlich so ein Erlebnis. Ich traue mich wetten, dass für Petrus und Jakobus und Johannes die heutige Begebenheit eine solche war, die sie nie vergessen haben. Dass das ein Erlebnis war, was sie für immer geprägt hat. Wir lesen im Vers 1, und nach 6 Tagen nimmt Jesus den Petrus und Jakobus und Johannes, seinen Bruder, mit und führt sie abseits auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen umgestaltet. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, seine Kleider aber wurden weiß wie das Licht. Und siehe, Mose und Elia erschienen ihnen und unterredeten sich mit ihm. Waren dort wahrscheinlich auf dem Berg Hermon. Und Jesus wurde umgestaltet. Das griechische Wort dafür ist Metamorpho, wo wir das Wort Metamorphose herbekommen. Wie eine Raupe, die sich in den Kokon einhüllt und verwandelt wird in einen Schmetterling. Verwandelt, umgestaltet. Nicht nur was Äußerliches, sondern das ganze Wesen, die ganze Natur verändert sich. Jesus wird hier vor den Augen der Jünger verwandelt in seinen verherrlichten Zustand. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Seine Kleider aber wurden weiß wie das Licht. Es war wahrscheinlich schwer hinzusehen. Die Jünger waren geblendet. Da war dieses gleißende Licht. Und ich bin mir sicher, die Jünger waren von den Socken. Wow, was für eine Herrlichkeit, was für eine Schönheit, was für eine Vollkommenheit. 3 Jünger haben das nie vergessen. Bezeugen das. Der Petrus schreibt zum Beispiel im 2. Petrusbrief, im Kapitel 1, Verse 16 bis 18. Er sagt, denn wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan, nicht indem wir ausgeklügelten Fabeln folgten, sondern weil wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als von der erhabenen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Diese Stimme hörten wir vom Himmel hergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Berg Hermon bedeutet so viel wie heilig oder abgesonderter Berg. Vielleicht hat auch Johannes, der Apostel Johannes, daran gedacht, als er geschrieben hat in 1. Johannes Kapitel 1, Vers 14. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir schauten seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voll Gnade und voll Wahrheit. Kapitel 16, Vers 27 hat Jesus gesagt, der Sohn des Menschen wird kommen in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln und er wird einem jeden vergelten nach seinem Tun. Wahrlich, ich sage euch, es sind einige von denen, die hier stehen, die werden den Tod nicht schmecken, bis sie den Sohn des Menschen haben kommen sehen in seinem Reich. Dann lesen wir, und siehe, Mose und Elia erschienen mit ihm und unterredeten sich mit ihm und diese Herrlichkeit. Ich glaube, diese 3 Jünger hier haben eine prophetische Vorschau gesehen auf Jesu Reich, haben, können sagen, ein Stück Himmel auf Erden gesehen. Wir wollen hier einige Beobachtungen machen, hier von unserem Text. Zuerst mal schaut euch ihn im Kontext an. Wann haben die Jünger die Herrlichkeit gesehen? Nachdem Jesus zu ihnen gesagt hat, im Vers 24, wenn jemand mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wenn jemand sein Leben erretten will, wird er es verlieren. Wenn aber jemand sein Leben verliert um meinetwillen, wird er es finden. Nachdem Jesus über Kreuzigung, über Sterben, über Tod gesprochen hat, danach sehen wir die Herrlichkeit. Weg zur Herrlichkeit führt über das Kreuz. Das ist wahr für Jesus in seinem Leben, Aber es stimmt auch für unser Leben. Menschen sagen, ich will die Herrlichkeit Gottes sehen. Ich will sein Wirken in meinem Leben erleben, seine Gegenwart, seine Wunder. Aber sie sind nicht gewillt, sich ganz Gott hinzugeben, sich aufzugeben, sich selbst aufzuopfern. Und so werden sie nie Gottes Herrlichkeit erleben, werden sich immer um sich selbst kreisen. Und hey, das ist deprimierend, nicht herrlich. Aber der Mann oder die Frau, die sagen, es geht in meinem Leben, es geht nicht um mich, sondern es geht um was viel Größeres, es geht um das Reich Gottes. So wie der Paulus gesagt hat in Philipperbrief im Kapitel 1, im Vers 21, wo er sagt, das ist meine Erwartung und meine Hoffnung, dass Christus an meinem Leib groß gemacht werden wird, sei es durch Leben oder durch Tod. Das ist mein Lebensziel oder Sterbensziel, wenn das seiner Ehre mehr dient, dass Jesus verherrlicht wird in mir und durch mich. Und ein Mann, eine Frau, die diese Einstellung hat, diese Ausrichtung in ihrem Leben, das ist ein Mann oder eine Frau, die die Herrlichkeit Gottes sehen wird. Nicht nur in Ewigkeit, sondern schon hier in diesem Leben. Warum hat der Herr gerade den Petrus und den Jakobus und den Johannes mitgenommen? Ja, vielleicht waren die drei diejenigen, die das am meisten gebraucht haben, diese Verwandlung zu sehen. G. Campbell Morgan hat es beobachtet. Er hat gesagt, alle drei Ereignisse, wo Jesus die drei Jünger mitgenommen hat, haben alle mit Tod zu tun gehabt. Das erste war die Auferweckung der Tochter des Jairus, wo er die drei ausgesondert hat. Und das zweite Ereignis ist hier bei seiner Verwandlung, bei der Verklärung. Wir lesen im Lukas-Evangelium in der Parallelstelle, dass Mose und Elia erschienen sind und sie besprachen mit Jesus den Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Das heißt, sie haben über Jesu Tod gesprochen. Und ich glaube, das war nicht so sehr, um Jesus zu informieren, was mit ihm passieren würde, sondern um der Jünger willen. Die Jünger mussten das hören. Und dann das dritte Ereignis, wo Jesus den Petrus und Jakobus und Johannes ausgesondert hat, das war im Garten Gethsemane, wo er gesagt hat, kommt mit mir und wacht und betet mit mir. Als Jesus die Tochter des Jairus auferweckt hat, haben die Jünger Jesu Sieg über den Tod gesehen. In Gethsemane haben sie Jesu Hingabe in den Tod gesehen. Und hier bei der Verklärung sehen sie seine Verherrlichung durch den Tod. Und ich denke, das war wichtig für diese drei Jünger. Weil einerseits waren die drei Leiter in der Gemeinde und dieses Ereignis hier bestätigt, dass das Leiden und der Tod Jesu für uns, dass das ein Plan ist. Petrus wollte das nicht annehmen. Wir haben vorher gesehen, dass er gesagt hat, Herr, das sollte nicht passieren. Das hat nicht in die Theologie reingepasst. Aber ich glaube, die Jünger sollten erkennen, dass es kein Missgeschick war, dass Jesus gekreuzigt wurde oder ein unglücklicher Umstand, sondern es war Gottes Plan, uns zu erlösen. Die Jünger sollten nicht zweifeln. Und sie haben hier eine ganz neue Bestätigung bekommen und eine ganz neue Offenbarung, wer Jesus war. Dass er wirklich der ist, den Petrus bekannt hat, im Kapitel 16, im Vers 16, wo er gesagt hat, du bist der Christus, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Also einerseits hat er, was wichtig für die Jünger, bestätigt zu werden in Gottes Plan, dass das Leiden und die Kreuzigung, Auferstehung Jesu, dass das Gottes Plan war, uns zu erlösen. Andererseits, denke ich, hat es sie auch auf ihren eigenen Tod vorbereitet. Denk an den Jakobus. Jakobus war der erste Märtyrer der Kirchengeschichte. Tradition sagt, sie haben ihn der Länge nach in zwei gesägt. Petrus ist gekreuzigt worden, verkehrt rum, vom Kopf gestellt, so wie Jesus ihm das vorausgesagt hat. Apostel Johannes ist in Öl gekocht worden. Und er hat nicht gekocht, haben sie ihn verbannt auf die Insel Patmos. Aber nach dieser Vorschau auf das, was nach dem Tod kommt, nach dieser Vorschau auf die Herrlichkeit in Gottes Reich, auf diesen neuen Leib, den sie bekommen werden. Ich glaube, die Jünger, die konnten wie der Paulus sagen im 1. Korintherbrief im Kapitel 15, wo er gesagt hat, wenn dieses vergängliche Unvergänglichkeit anziehen und dieses sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, verschlungen ist. Der Tod in Sieg. Wo ist der Tod ein Sieg? Wo ist der Tod ein Stachel? Diese Jünger haben den Tod mit anderen Augen gesehen. Ich mag dieses Wort im Lukas-Evangelium, wo es heißt, Mose und Elia besprachen mit Jesus seinen Ausgang. Das ist das Wort Exodus. Der Tod ist für uns nicht das Ende. Wir alle werden ewig leben. Das ist ein Faktum. Die Frage ist nicht so sehr, werden wir ewig leben, sondern wo werden wir ewig leben? Und wie? In Gottes Herrlichkeit oder in Verdammnis? Aber für die, die Jesus vertrauen, für dieses, wie sie übersiedeln, wie aus einem Zelt, wie der Paulus es oder auch Petrus es oft beschreiben, in eine herrliche Villa. Das ist der Tod für uns. Ist ein Exodus. So wie das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen ist, aus der Sklaverei in das verheißene Land, wo Milch und Honig fließt. So werden wir übersiedeln aus dieser Gebundenheit in unserem sündigen Leib und in diesem Leben in die Freiheit und das Heil des Himmels. Das ist der Tod für uns. Die von uns, die wir Jesus kennen, wir müssen den Tod nicht fürchten. Für uns ist der Tod nichts Negatives. Wir können sagen, für uns ist der Tod ein Freund. Es ist das Tor zu etwas Besserem. Und ich hoffe, wenn ich eines Tages sterbe, ich muss das wahrscheinlich zu den Jüngeren sagen, nein, wir wissen nie, aber ich hoffe, wenn ich eines Tages sterbe, dass ihr nicht einen Trauerzug veranstaltet, sondern eher eine Party. Und nicht in Schwarz irgendwo rumrennt, in Trauerstimmung, sondern bunt und fröhlich. Nicht irgendwo traurige, schwere Lieder singt, sondern Lobpreislieder. Und ich singe mit im Himmel. Freut euch mit mir. Ich meine, der Tod ist das Beste, was uns passieren kann, wenn wir an Jesus glauben. Der Tod ist für uns das Tor in die Herrlichkeit, in unser wahres Zuhause. Und ja, wir sind traurig, wenn jemand von uns geht, den wir lieb haben. Wir vermissen die Menschen. Aber wir vermissen sie um unseren Willen, weil wir sie vermissen. Deswegen sind wir traurig. Aber wir können uns freuen mit dem Bruder oder mit der Schwester, der oder die vorausgegangen ist. Und ich hoffe, wenn der Herr mich eines Tages nach Hause holt, dass ihr nicht selbstsüchtig seid, sondern euch viel mehr freut und feiert mit mir. Die, die Jesus ablehnen, die verlieren alles, wenn sie sterben. Aber wir, die auf Jesus vertrauen, die wir führen, indem wir gewinnen alles. Ich meine, für uns ist das die schlimmste Erfahrung, die wir hier auf der Erde machen. Der weitaus beste und schönste Teil unseres Lebens kommt noch. Auch der längste. Das ist unser Zuhause. In Gottes Herrlichkeit für uns. Und wir leben für diesen Tag. Paulus schreibt im Philipperbrief, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn das ist weit besser. Aber schauen wir uns diese Dinge der Reihe nach an. Zuerst diese Offenbarung, die die Jünger über Jesus bekommen haben und dann die Offenbarung, die sie bekommen haben, wie wir sein werden. Zuerst sehen wir hier Gottes Göttlichkeit durch Jesus durchscheinen. Jemand hat mal gesagt, das große Wunder ist nicht so sehr, dass Jesus verwandelt wurde, sondern das wirkliche Wunder ist, dass seine Herrlichkeit die meiste Zeit verborgen war in seiner Menschlichkeit. Das Wunder hier ist nicht diese Herrlichkeit und das Strahlen. Nee, das hat Jesus von aller Ewigkeit angetan. Das Wunder ist seine Menschwerdung. Zweitens sehen wir hier auch Jesus als den perfekten Menschen. Jesus war vollkommen sündenlos, er war vollkommen rein, er war vollkommen heilig. Hier im Vers 5 wird der Vater sagen, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Hier ist sein Leben gefällt mir, ich bin total zufrieden mit ihm. Und so Jesus konnte verwandelt werden in seinen himmlischen Zustand, einfach so. Ich glaube, Jesus hätte geradewegs in den Himmel auffahren können. Es hat ihn nichts zurückhalten können. Es war keine Sünde gewesen, die irgendwie dem im Weg gestanden wäre. War bereit für den Himmel. Konnte verwandelt werden und zum Vater gehen können. Aber Jesus hat es nicht getan. Nicht um seinetwillen, sondern um unseretwillen. Und Jesus ist von diesem Berg hinuntergestiegen, um auf einen anderen Berg raufzusteigen. Den Berg Golgatha. Um für uns zu sterben, um an ein Kreuz geschlagen zu werden, um von Gott, dem Vater, getrennt zu sein, um an unserer Stadt, um für unsere Schuld, für unsere Sünde zu bezahlen, um uns zu erlösen, sodass er uns mitnehmen kann in den Himmel, mitnehmen kann in seine Herrlichkeit. Römerbrief sagt uns, den, der die Sünde nicht kannte, den hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Wenn wir das annehmen, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, dass er für meine persönliche Schuld bezahlt hat, dass er an meiner Stadt vom Vater getrennt war, dass er den Preis bezahlt hat. Wenn ich das für mich persönlich annehme, dann wird unsere Sünde ihm angerechnet und sein heiliges, perfektes Leben, was wir hier strahlen sehen in Herrlichkeit, das wird uns angerechnet. Und so, wenn der Vater auf uns sieht, sieht er nimmer uns als sündige Menschen, sondern sieht uns in dieser Herrlichkeit Jesu, in dieser Reinheit, bekleidet in seiner Gerechtigkeit. Sodass auch wir in Gottes Gegenwart treten können. Dass wir in den Himmel kommen können und dass wir diese Herrlichkeit mit ihm teilen können. Es war Jesu große Liebe für dich und für mich, die ihn hinuntergehen ließ von diesem Berg und ans Kreuz gehen ließ. Und wir wissen, es waren nicht die Nägel, die ihm gehalten haben am Kreuz, sondern seine Liebe für uns. Jesus hätte runtersteigen können vom Kreuz, als die hohen Priester gesagt haben, wenn du der Sohn Gottes bist, dann steig doch herab vom Kreuz. Ja, Gott hat den Hügel erschaffen, auf dem das Kreuz gestanden ist. Ohne Zweifel hätte Jesus runtersteigen können. Aber er hat es nicht getan. Von diesem Berg, er hätte geradewegs in den Himmel gehen können, aber er hat es nicht getan. Er hätte ohne in den Himmel gehen können, ohne ans Kreuz zu gehen. Aber er hat es nicht getan, weil er uns so sehr geliebt hat. Er hat gewählt, den Willen des Vaters zu tun, für uns ans Kreuz zu gehen, um dich und mich zu erlösen. Jesus hat immer wieder unser Wohl vor das sein eigenes gestellt. Weil er uns leidenschaftlich liebt, um uns freizukaufen von dieser Sklaverei der Sünde und dieser ewigen Verdammnis, sodass wir sein Leben, seine Herrlichkeit, wie wir hier sehen, mit ihm teilen können. 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Verse 9 bis 11. Sagt uns Johannes, hierin ist die Liebe Gottes für uns geoffenbart worden. Dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Mann, Gottes Liebe, das sehe ich hier in dieser Bibelstelle, die strahlt. Wir sollten reagieren auf seine Liebe. 1. Korinther 6 sagt uns, ihr seid um einen Preis erkauft worden. Jesus hat uns erkauft. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Und 1. Korinther 7, ihr seid um einen Preis erkauft. Werdet nicht Sklaven von Menschen, sondern Sklaven oder Diener Jesu Christi. Er hat uns so geliebt, dass er bereit war, den höchsten Preis zu bezahlen. Nämlich sich selbst, sein eigenes Leben für uns zu geben. Und er bietet uns sein heiliges, gerechtes, strahlendes, reines Leben im Austausch für unser sündiges Leben, für unser schmutziges Leben an. Das ist ein gutes Geschäft, hä? Ein gutes Geschäft. An diesem Berg der Verklärung sehe ich Jesu Liebe für mich strahlen. Es gibt mir aber auch Hoffnung und Vorfreude. Wir sehen hier nicht nur eine Offenbarung über Jesus, sondern auch über uns. Wie wir sein werden. wir den verherrlichten Jesus sehen hier. Johannes schreibt uns im ersten Johannesbrief im Kapitel 3. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist. Jetzt sind wir seine Kinder, aber wir werden eines Tages strahlen wie er. Wir werden einen verherrlichten, einen erlösten Leib bekommen, der geschaffen ist für diese himmlische Umgebung. Wir haben hier eine Vorschau, wie wir eines Tages sein werden. 1. Korinther 15, wer mitlesen will, Verse 41 bis 44. Da ist es ein anderer Glanz, hat die Sonne und ein anderer Glanz des Mondes und ein anderer Glanz der Sterne. Denn es unterscheidet sich Stern von Stern an Glanz. So ist auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Vergänglichkeit, es wird auferweckt in Unvergänglichkeit, es wird gesät in Unehre, es wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit, es wird auferweckt in Kraft, es wird gesät ein natürlicher Leib, es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Wenn es einen natürlichen Leib gibt, so gibt es auch einen geistlichen. Wir werden einen verherrlichten Auferstehungsleib erhalten. Jesus ähnlich sein. Und wir werden fähig sein, wie Mose und Elia, mit Jesus zu reden, von Angesicht zu Angesicht. Und wir werden fähig sein, all seine Herrlichkeit mit ihm zu teilen und mit ihm zu genießen. Und das wird das Wunderbarste im Himmel sein, diese ungetrübte Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Aber noch mehr, wir werden Gemeinschaft haben mit all den Heiligen, die je gelebt haben. So wie Mose und Elia und Paulus und Maria und diese großen Männer Gottes in der Geschichte, den Luther und die Wesleys und Spurgeon und Mutter Teresa und all die Geliebten, die in Jesus gestorben sind. Seht ihr, wir werden einander erkennen. Sie haben den Mose erkannt. Der Mose war noch immer Mose, nach all den 100 Jahren. Elia war noch immer Elia. Sie konnten ihn erkennen. Aber der Himmel wird wunderbar sein. Wir haben hier einen kleinen Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird. Warum erscheinen hier Mose und Elia und unterreden sich mit Jesus über Gottes Plan der Erlösung? Wir wissen, Mose repräsentiert das Gesetz. Er war derjenige, dem Gott das Gesetz gegeben hat. Elia ist derjenige, der die Propheten repräsentiert. Jesus hat gesagt, nachdem er auferstanden ist, in Lukas 24, er sprach zu ihnen, das heißt den Jüngern, dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht in dem Gesetz des Moses und in den Propheten und Psalmen. Dann öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verständen, und sprach zu ihnen, so steht geschrieben, und so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten und in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden allen Nationen, anfangen von Jerusalem, und ihr seid Zeugen hiervon. Das Gesetz und die Propheten haben bezeugt Gottes Plan der Erlösung in Jesus. Es ist aber auch interessant, wie Mose und Elia abgeschieden sind von dieser Welt. Mose war derjenige, den Gott eigenhändig begraben hat. Wir kennen die Geschichte von Elia, wie der entrückt worden ist in diesem feurigen Wagen. Vielleicht ist es sogar ein Bild hier, dass sie Repräsentanten sind für diejenigen, die durch den Tod in die Herrlichkeit eingehen und für diejenigen, die durch die Entrückung verwandelt werden und in die Herrlichkeit eingehen. Wie es im 1. Thessalonicher Kapitel 4 steht. Wer mitlesen will, Kapitel 4, Verse 15 bis 18. Denn dies sagen wir auch in einem Wort des Herrn, dass wir die Lebenden, die übrig bleiben, bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Es sind zwei Kategorien. Es gibt die, die gestorben sind, bevor Jesus wiederkommt. Die werden geistig bei ihm sein und ein Auferstehungsleib erhalten, wenn er wiederkommt. Und diejenigen, die von uns, die noch leben, wenn Jesus kommt. Wir werden verwandelt werden und wir werden in einem Augenblick verwandelt werden und ihm entgegen entrückt werden. Und wir werden alle seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Nochmal, 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Paulus sagt, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden in einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune. Den Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden, unvergänglich sein und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Vergängliche muss Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Vergängliche Unvergänglichkeit anziehen und diese Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht. Verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist der Tod ein Sieg? Wo ist der Tod ein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Wow, wir haben eine wunderbare Hoffnung. Wir haben hier einen kleinen Ausschnitt, eine kleine Vorschau, so wie diese Kinofilme, wo so einige der besten Szenen gezeigt werden. Haben wir eine Vorschau auf das, was noch kommt. Wir werden sein, wie er ist. Wir werden verwandelt werden, wie er. Jesus hatte den Petrus und den Jakobus und den Johannes mitgenommen auf den Berg, um mit ihm zu beten. Lesen wir auch in den Parallelstellen. Was haben sie getan? Wer weiß es? Es ist schwer zu erraten. Wie im Garten Gethsemane, die haben gepennt. Scheint jedes Mal sind sie eingepennt bei den apostolischen Gebetstreffen mit Jesus. Ist euch das je passiert, dass ihr eingepennt seid beim Beten? Mir ja, ich weiß, ich darf im Bett sowieso nicht beten. Dann bin ich weg. Aber es tröstet mich, dass die Bibel uns wirklich so ein Bild gibt von der Menschlichkeit der Apostel, dass Gott uns diese Dinge nicht verschweigt. Waren schwache Menschen wie wir. Jesus beredet mit Mose und Elia diese wichtigen Dinge. Und das Ganze passiert um der Jünger willen und sie haben es verpennt. Ich finde es interessant, die haben die meisten wichtigen Treffen verpennt. Irgendwann sind sie dann aufgewacht und Petrus hat sich die Augen gerieben und im Vers 4, Petrus aber begann und sprach zu Jesus, Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wow, Herr, es ist gut, hier zu sein. Lukas, Evangelium sagt uns, er wusste nicht, was er sagte. Markus sagt uns, er wusste nicht, was er sagen sollte. Aber es hat den Petrus nie zurückgehalten. Er sprach zu Jesus, Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten machen. Dir eine und Mose eine und Elia eine. Petrus, Markus sagt uns, Petrus hat sich gefürchtet und naja, er plappert halt einfach drauf los. Ist gerade aufgewacht. Wahrscheinlich war es ihm peinlich, dass er gepennt hat und er sieht diese Erscheinung und vielleicht wollte er so tun, als hätte er nicht geschlafen, als hätte er alles mitbekommen und plappert drauf los. Ist euch das je passiert, dass ihr plötzlich aufgewacht seid und irgendeinen Blödsinn dahergeredet habt? Ich erinnere mich mal an eine Mathestunde in der Schule, wo ich eingepennt bin. Und der Professor hat irgendwelche Gleichungen auf die Tafel geschrieben und dann irgendwann hat er gesagt, Günther, mach weiter. Und ich so. Und hab halt dann irgendwie, ja, so 2G plus 3 irgendwas. Das Problem war, das war kein G, das war ein Y. Aber habe ich nicht mitbekommen, weil ich gepennt habe. Und habe eine saftige Hausübung bekommen. Was ist denn Petrus passiert? Ist aufgewacht, wusste nicht, was er sagen sollte und redet einfach drauf los. Ist nie eine gute Idee, einfach drauf los zu plappern. Petrus sagt hier einen riesen Blödsinn. So wie dieser alte Spruch sagt, er sagt, es ist besser, den Mund zu halten und für einen Toren gehalten zu werden, als drauf loszureden und jeden Zweifel zu beseitigen. Petrus hatte nicht nachgedacht. Er sagt, ja, lass uns eine Hütte bauen. Jesus für dich und für Mose und für Elia. Hat nicht nachgedacht, was er hier gemacht hat. Er hat Jesus auf die gleiche Stufe gestellt wie Elia und wie Mose. Und viele Menschen tun das. Beispiel Moslems sagen es, Jesus war nur einer der Propheten. Oder Menschen stellen Jesus auf dieselbe Stufe wie Moses. Das Gesetz repräsentiert. Wie das Gesetz. Interessant, ich habe es gestern gelesen, da gibt es so eine Arbeitsgruppe von der amerikanischen Bischofskonferenz, die sich mit Juden trifft, also irgend so eine Ökumene-Austauschgruppe. Und die haben so ein Statement rausgebracht, wo sie sagen, dass wir Christen die Juden nicht evangelisieren müssen, sondern sie sind bereits in einem rettenden Bund mit Gott, haben die dort gesagt. Also wenn sie haben den alten Bund und wenn sie gute Juden sind, dann können sie auch ohne Jesus gerettet werden. Na, ich weiß nicht. Das ist nicht unbedingt das, was Jesus uns gesagt hat. Aber ich sehe diese Tendenz auch unter Evangelikalen. Und das ist gut, die begeistert sind und sagen, wir lieben die Juden. Und Gott liebt die Juden. Und wir haben denselben Gott, Jahwe, der sich im Alten Testament offenbart. Wir haben dasselbe Alte Testament. Und wenn sie diesen alten Bund ernsthaft halten, dann können auch sie ins Reich Gottes eingehen. Das ist eigentlich so viel wie zu sagen, es gibt mehrere Wege zu Gott. Es gibt den alten Bund und es gibt den neuen Bund. Das ist nicht das, was Jesus gesagt hat. Er hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ich finde es auch ein bisschen bedenklich, wenn jüdische Redner in der Gemeinde eingeladen werden aus Interesse für die Situation in Israel und hey, es ist interessant, drüber aus erster Hand zu hören. Aber ich finde es problematisch, wenn man diese Juden wie Brüder im Glauben behandelt. Also diese Grenzen verwischt werden. Das ist nicht richtig, nicht das, was die Bibel uns sagt. Ja, wir sollen die Juden lieben, na klar, wie auch alle anderen Menschen. Aber Liebe sagt vor allem die Wahrheit. Und wenn wir die Juden lieben, sollten wir vor allem ihnen das Evangelium predigen. Sagen, hey, Jesus ist dein Messias. Jesus ist dein Retter. Kein Jude oder auch irgendein anderer Mensch kann gerettet werden ohne Jesus. Das ist die Wahrheit. Ich meine, Paulus selbst, und er war selbst ein Jude, und wir kennen das Herz, was der Paulus für die Juden hatte. Er sagt, ich bin bereit, selbst verflucht zu sein, damit sie gerettet werden. Aber er sagt, es ist in keinem anderen das Heil, und auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir errettet werden müssen. Wie der Jesus hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater, als nur durch mich. Und es gibt da keine Ausnahmeregelungen. Wir müssen da vorsichtig sein als Christen, dass wir da nicht diesen Anschein erwecken, dass Menschen getäuscht werden. Vor Gott sind wir alle gleich. Und es gab nie einen Menschen, der das Alte Testament, den alten Bund halten konnte. Paulus schreibt uns im Römerbrief, Kapitel 3, er sagt, was nun? Haben wir einen Vorzug? Das heißt, wir, die Juden? Er sagt, durchaus nicht. Denn wir haben sowohl Juden als auch Griechen, das heißt die Heiden, vorher beschuldigt, dass sie alle unter Sünde seien, wie geschrieben steht. Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Dann im Vers 23, es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden aber umsonst gerechtfertigt durch die Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort durch den Glauben an sein Blut. Es gibt einen Weg in den Himmel. Es gibt einen Weg, um in Beziehung mit Gott kommen zu können. Und es ist Jesus. Weil nur er hat für deine Schuld bezahlt. Nur er hat diese Sünde weggenommen, die dich von Gott trennt. Und auch wenn es sicherlich gut gemeint ist, aber wir dürfen das Evangelium, diesen Absolutheitsanspruch, den Jesus gestellt hat, wir dürfen das nicht irgendwie verwässern. Wir müssen das predigen. Jesus ist der Weg zum Vater. Ist nicht das Alte Testament oder irgendein anderer Bund. Nee, ist das Neue Testament, der neue Bund in seinem Blut. Das ist der Weg in Gemeinschaft mit Gott. Jesus, nicht irgendwelche Propheten, nicht das Gesetz. Das, was Petrus hier gesagt hat, ist Nonsens. Während er noch redete, da überschattete sie eine lichte Wolke. Diese Wolke ist immer die Manifestation von Gottes Gegenwart. Wir denken an die Wolke in der Wüste, die das Volk Israel geführt hat. Diese Wolke, die den Tempel erfüllt hat. Und es überschattete sie eine Wolke. Mann, das muss... Kein Wunder, die Jünger hatten Angst, waren beeindruckt. Während er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme kam aus der Wolke, welche sprach, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe, ihn hört. Mit anderen Worten, halt den Mund, Petrus, du weißt ja, wovon du redest. Jesus hat den Vorrang vor allem. Kolosserbrief, da geht es darum, Jesus hat den Vorrang. Vater sagt, mein Sohn Jesus ist der einzige Weg, er ist einzigartig. Er ist der einzige, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Nicht am Gesetz, an irgendeiner anderen Religion oder der Religiosität. Der Vater hat Wohlgefallen an Jesus allein. Und an uns, wenn wir in Jesus sind, begleitet sind mit seiner Gerechtigkeit. Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe, ihn hört. Er ist Gottes Offenbarung. Er ist die Wahrheit. Dreh nicht dein eigenes Ding. Hör auf Jesus. Petrus war immer sehr schnell beim Reden, aber langsam beim Zuhören. Und da gab es gewisse Dinge, die er nicht hören wollte. Solche Dinge wie über Kreuz und Leiden und Auferstehung. Das wollte er nicht hören. Wir sind da oft so ähnlich. Aber der Vater sagt, hör auf Jesus. Ihn hört. Und wenn wir mal nicht wissen, was wir tun sollen, können wir diese Frage stellen, was würde Jesus tun? Hört auf Jesus. Und als die Jünger es hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Kein Wunder, sie sind gerade von Gott, dem Vater, aus der Wolke, von Gott persönlich zurechtgewiesen worden. Und Jesus trat herzu, rührte sie an und sprach, steht auf. Und fürchtet euch nicht. Ich mag diese Sanftheit und diese geduldige Art, Jesu. Jesus war nie frustriert mit seinen Jüngern. Hat sie immer ermutigt. Ich mag das. Ich bin froh, dass ich nicht Gott bin. Hätte wäre wahrscheinlich schon ein Blitz vom Himmel gefallen und die Jünger erschlagen. Aber Jesus ist so geduldig mit uns. Er ist so sanft mit uns. Er sagt, steht auf und fürchtet euch nicht. Und als sie ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Das ist der Schlüssel. Jesus allein. Richt dein Leben auf Jesus allein aus. Füge ihm nichts hinzu. Mach ihn allein zu deinem Herrn und zu deinem Retter und mach ihn zum Zentrum zu deinem Leben. Lass dich von nichts ablenken, von ihm. Dann wirst du sicher sein von diesem ganzen geistlichen Mist, der herumschwirrt, wo die Leute sagen, ah, du musst das tun und das ist der neue geistliche Schrei. Nein, nein, sie sagen Jesus allein. Bleib ausgerichtet auf Jesus und du wirst sicher sein. Geistlich sicher sein, nicht abweichen auf irgendeinen Irrweg. Du wirst ausgewogen sein in deinem geistlichen Leben. Du wirst einer von denen sein, die Gottes Herrlichkeit sehen. Lies mal weiter im Vers 9. Und als sie von dem Berg herabstiegen, gebot ihnen Jesus und sprach, sagt niemandem die Erscheinung weiter, bis der Sohn des Menschen aus den Toten auferstanden ist. Mann, das war sicher schwer, das geheim zu halten vor den anderen neun. Ich meine, vor allem, sie wollten sowieso immer zeigen, dass wer der Größte ist unter ihnen. Hey, das wäre gute Qualifikation gewesen. Ich war mit Jesus auf dem Berg, als er verherrlicht wurde. War sicher eine schwierige Sache, nicht drüber zu reden, über diese herrliche, wunderbare Erfahrung. Ich glaube, für einige von uns wäre es Folter gewesen, wahrscheinlich. Still zu bleiben, nichts zu sagen. Wir wären geplatzt. Vers 10. Und die Jünger fragten ihn und sprachen, was sagen denn die Schriftgelehrten, dass Elia zuerst kommen müsse? Diese Prophetie aus Maleachi 3, dass Elia vor diesem großen Tag des Herrn kommen würde. Die Jünger fragen, ist das, was wir gerade gesehen haben, die Erfüllung von dem, von dieser Prophetie, von der Maleachi gesprochen hat? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, Elia kommt zwar und wird alle Dinge wiederherstellen, ich sage euch aber, dass Elia schon gekommen ist. Und sie haben ihn nicht erkannt, sondern sie haben an ihm getan, was sie wollten. Ebenso wird auch der Sohn des Menschen von ihnen leiden. Da verstanden die Jünger, dass er von Johannes, dem Täufer, zu ihnen sprach. Im Lukas-Evangelium in Kapitel 1, als der Engel zu Zacharias gekommen ist, zu dem Vater von Johannes, dem Täufer, hat der Engel zu ihm gesagt, und er, Johannes, wird vor ihm hergehen, vor Jesus, in dem Geist und in der Kraft des Elia, um der Väter Herzen zu bekehren zu den Kindern und Ungehorsame zur Gesinnung der Gerechten, um den Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Also diese Prophetie ist geistlich erfüllt in Johannes dem Täufer. Lass uns ein Volk sein, das für den Herrn bereitet ist, das auf Jesus hört und auf ihn ausgerichtet ist und verfügbar ist für ihn, sodass er verherrlicht wird in unserem Leben. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für die Schriftstelle heute Morgen. Ist so ermutigend. Jesus, wir danken dir für deine Liebe. Herr, dass du hinabgestiegen bist von diesem Berg der Verherrlichung, um gedemütigt zu werden, um gekreuzigt zu werden für uns. Danke für deine Liebe, Herr. Und ich danke dir auch für diese wunderbare Hoffnung, die wir haben in dir, dass wir eines Tages so sein werden, wie du bist, und dass wir verwandelt werden und dass wir diese Herrlichkeit teilen können mit dir. Und ich bitte dich, Herr, du sagst uns in deinem Wort, dass wir jetzt schon verwandelt werden, wenn wir dich ansehen, dein Angesicht anschauen und verwandelt werden von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und dass du unser Denken erneuern willst und verwandeln willst schon hier in dieser Welt. Jesus, ich bitte einmal mehr, dass wir Menschen sind, die begeistert sind von dir, die eingenommen sind von dir und die dich allein sehen. Dass wir solche sind, die, wie der Paulus sagen, dass das Leben für uns Christus ist und das Sterben Gewinn. Und dass wir dich verherrlichen wollen, sei es durch unser Leben, sei es durch unseren Tod. Du bist Gott, Jesus, du bist wunderbar, du bist herrlich. Du bist es wert, dass wir für dich leben, dass wir dich allein anbeten. Und Herr, das wollen wir jetzt noch tun mit unserem letzten Lied. Wir lieben dich, Herr, und wir beten dich an. Für das, was du bist, Herr, wer du bist und für das, was du für uns getan hast. Danke, dass du unser Erlöser bist und unser Gott bist. Amen.